Liebe Gemeinde, der Kerngedanke der heutigen Predigt lautet: Kleine Leute tun kleine Dinge, aus denen Gott etwas Großes macht. Nochmal, kleine Leute tun kleine Dinge, aus denen Gott etwas Großes macht. Bei den kleinen Leuten, da handelt es sich um uns, ich möchte niemandem zu nahe treten. Aber von deiner Bauart gibt es ca. 7,7 Milliarden Exemplare auf der Welt derzeit. Nichts, was du kannst, was nicht andere auch können würden, vielleicht sogar besser manche natürlich auch schlechter, klar. Wir sind aus Staub gemacht und zu Staub werden wir werden. Und an diesem traurigen Tage, da dreht sich die Erde einfach weiter und es geht so weiter wie eh und je. Wir sind halt kleine Leute. Und wir tun kleine Dinge. Wir erziehen zum Beispiel unsere Kinder. 2, 3 Kinder haben wir vielleicht, die wir erziehen, tun unser Bestes, versuchen sie in den Schlaf zu wiegen, wenn sie dann wieder aufwachen, wieder reinzuwiegen und immer wieder. Wir verdienen Geld für unsere Familie. Wir putzen in der Gemeinde die Klos oder reparieren den Zaun. Wir sind kleine Leute, die kleine Dinge tun. Und Gott macht daraus etwas Großes. Das ist jetzt die Perspektive des Glaubens. Das andere war einfach eine Situationsbeschreibung. Aber jetzt kommt die Perspektive des Glaubens. Gott macht daraus etwas Großes. Das heißt, er fügt alles ein in seinen umfassenden Plan. Stellt euch vor, die Weltgeschichte als ein großes Mosaik. Und einmal im Himmel, da dürft ihr auf dieses gewaltige Mosaik schauen. Guckt euch das so an und staunt, wie wunderschön das ist. Und dann guckt ihr da hinten auf ein ganz kleines Steinchen und sagt, ach, das war ja mein Leben hier auf der Erde. Und das sieht erstmal klein und unbedeutend aus. Und dann guckt er genauer hin und dann sagt er, ja, aber das bildet ja zusammen mit anderen Steinen etwas Schönes. Das beeinflusst ja so andere Steine, die daraus empor oder hervorzugehen scheinen und so weiter. Also unser kleines Leben ist ein Teil von Gottes wunderschönem Mosaik. Kleine Leute tun kleine Dinge, aus denen Gott etwas Großes macht. Diese Wahrheit wollen wir uns näher verdeutlichen und verinnerlichen, und zwar durch unseren heutigen Predigttext. Der steht in Matthäus 1, die Verse 18 bis 25. Matthäus 1, ab Vers 18. Mit der Zeugung von Jesus verhielt es sich so. Seine Mutter Maria war mit Josef schon rechtsgültig verheiratet, bedeutet, sie haben, oder deren Eltern haben einen Ehevertrag geschlossen. Sie waren quasi verlobt, also das wäre so unsere Verlobung heute. Ja? Aber wesentlich, verbindlicher als heutige Verlobung. Also rechtsgültig schon verheiratet, aber sie hatten die Ehe noch nicht vollzogen. Die beiden wohnten noch nicht zusammen. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, war großmütig und wollte sie nicht vor Gericht bringen. Dachte natürlich, er wurde betrogen. Deshalb hatte er vor, sich stillschweigend von ihr zu trennen. Während er noch hin und her überlegte, erschien ihm im Traum der Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, du Nachkomme Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, kommt vom Geist Gottes. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Dies alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten angekündigt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den werden sie Immanuel nennen. Der Name bedeutet, Gott steht uns bei. Als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Er hatte aber keinen ehelichen Verkehr mit ihr, bis sie ihren Sohn geboren hatte. Und er gab ihm den Namen Jesus. Das Leben läuft anders als erwartet. Josef war in ein Dilemma geraten. Wir lesen davon in Vers 18 und 19. Ich lese die Verse nochmal vor. Mit der Zeugung von Jesus verhielt es sich so, seine Mutter Maria war mit Josef schon rechtsgültig verheiratet, aber sie hatte die Ehe noch nicht vollzogen. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete durch die Wirkung des Heiligen Geistes. Josef, ihr Mann, war großmütig und wollte sie nicht vor Gericht bringen. Deshalb hatte er vor, sich stillschweigend von ihr zu trennen. Seine Verlobte hatte ihn entehrt. Sie hatte ihn betrogen mit einem anderen Mann, offensichtlich. Es war eine Katastrophe. Der Hohn seiner Freunde war Josef gewiss. Na Josie, das fängt ja super an. Noch keinen Tag verheiratet und schon hast du deine Alte nicht mehr im Griff. Ha, wo soll das wohl enden? Der Spott seiner Freunde war ihm gewiss, genauso wie der Zorn seines Synagogenvorstehers. Sag mal, habt ihr sie nicht mehr alle? Wisst ihr, was das bedeutet für unser Dorf? Was für eine Schande das bedeutet? Beim letzten Synagogenvorstehertreffen, da hat mich mein Kollege aus Kapernaum öffentlich angegriffen und gesagt, ich hätte die Dorfgemeinschaft nicht mehr im Griff. Wisst ihr, was sie uns antut? Tja, und dann war da noch die Erklärung des Engels. Aber die half Josef nun wirklich nicht weiter, denn was hätte er sagen sollen? Ja, lieber Synagogenvorsteher, meine Frau oder meine Verlobte ist schwanger von Gott. Der Synagogenvorsteher hätte ihn gesteinigt und seine Freunde hätten nur noch lauter gelacht. Ja, das hatte sich Josef anders vorgestellt, wollte eine vernünftige Ehe gründen, ein ruhiges Leben führen und jetzt sowas. Das habe ich mir anders vorgestellt. Jeder von uns kann das über den einen oder anderen Aspekt seines Lebens so sagen. Das habe ich mir anders vorgestellt. Im Job erfolgreicher, in der Ehe glücklicher, im Glauben weiter, in meiner Psyche stabiler. Ich habe es mir anders vorgestellt. Und dann ist ja noch diese eine Sache, die mir einfach nicht aus dem Kopf geht, da, wo ich versagt habe, wo ich meinen eigenen Ansprüchen überhaupt nicht gerecht wurde, dieses schlimme Desaster, was ich veranstaltet habe und was ich nicht mehr loswerde, meine große Niederlage. Das habe ich mir anders vorgestellt. Jeder von uns kommt in so eine Situation, wo er das so empfindet oder hat Aspekte in seinem Leben, wo er das so empfindet. Dann ist es wichtig, dass wir akzeptieren, was nicht zu ändern ist. Ja, solange wir etwas ändern können, tun wir es. Aber was wir nicht mehr ändern können, das müssen wir akzeptieren. Das ist ganz wichtig. Es ist ein ganz wichtiger erster Schritt. Denn sonst befinden wir uns in einem ständigen Kampf. Wir kämpfen immer gegen an, gegen diese eine Sache oder gegen diesen Aspekt im Leben, der nicht so läuft, wie ich das möchte. Wir befinden uns in einem ständigen Kampf gegen das Leben. Aber wir können gegen das Leben nicht gewinnen. Unsere Kräfte zehrt es auf. Wir werden auf die Dauer ausgelaugt. Wir werden bitter, weil es nie so klappt, wie wir das wollen. Frust macht sich breit. Sokrates, ein weiser Mann, hat einmal gesagt, nimm leicht, was sein muss. Nimm leicht, was sein muss. Was ich nicht ändern lassen kann, was so ist, wie es ist, das muss ich hinnehmen, das muss ich akzeptieren. Da darf ich nicht ständig gegen ankämpfen. Also nimm leicht, was sein muss, akzeptiere, was sich nicht ändern lässt. Nehme es an und dann, jetzt kommt der zweite Schritt, überlege, was Gott daraus macht. Was macht Gott aus dieser Situation, die so ist, wie sie ist? Gott gebraucht nämlich unterschiedliche Dynamiken in unserem Leben, um dich voranzubringen. Ja, es gibt ja unterschiedliche Kräfte, die in unserem Leben wirken. Manche empfinden wir als positiv, andere als negativ. Aber Gott will alle Kräfte nutzen, um uns voranzubringen. Er ähnelt darin einem geschickten Segler, der den Wind nutzt, um an sein Ziel zu kommen. Und ein richtig guter Segler, für einen richtig guten Segler ist es egal, ob der Wind von hinten oder von vorne kommt. Selbst wenn der Wind frontal von vorne bläst, könnte er in diese Richtung fahren, nämlich wenn er das Segel so stellt, dass er gegen den Wind kreuzt. Ist möglich. Gott möchte so das Leid und das Chaos und die Konflikte in deinem Leben nutzen, um dich voranzubringen. Aber dazu musst du ihm natürlich erlauben, dein Segel auch richtig zu stellen. Wenn du sagst, nö, ich lasse meine Einstellung so, wie sie ist. Daran lasse ich nichts ändern. Das habe ich so gelernt, das habe ich mir so eingerichtet, das mache ich so. Dann kommst du nicht voran. Aber wenn du sagst, Gott, Jesus, du darfst mein Segel des Lebens so stellen, dass ich vielleicht gegen den Wind kreuzen kann, dann kann Gott alle Kräfte und alle Dynamiken in deinem Leben nutzen, um dich voranzubringen. Also Gott hat einen Plan für dein Leben. Und es geht darum, diese Wege Gottes, diese Pläne Gottes für mein Leben auch zu verstehen. Und das ist, was jetzt in den folgenden Versen unseres Textes passiert. Gott erklärt Josef seinen Plan und Josef versucht es zu verstehen. Ich lese mal weiter ab Vers 20. Also während Josef noch hin und her überlegte, erschien ihm im Traum der Engel des Herrn und sagte zu ihm, also Gott spricht zu Josef durch einen Traum und dadurch die Gestalt eines Engels. Der Engel sagt, Josef, du Nachkomme Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, kommt vom Geist Gottes. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Dies alles geschah, damit in Erfüllung ging, was der Herr durch den Propheten angekündigt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den werden sie Immanuel nennen. Der Name bedeutet, Gott steht uns bei. Hier erklärt Gott Josef den Plan, den er hat. Lang angekündigt durch die Propheten und jetzt kommt es zum Vollzug dieses Planes, eben in dem Jesus Mensch wird, der Retter wird geboren. Und ich könnte mir denken, dass Josefs erste Reaktion war, naja gut, das ist schön, aber die Sache hat einen Haken, denn ich komme dabei ziemlich schlecht weg. Okay, in 2000 Jahren, da wird ein Pastor in einer deutschen Kleinstadt mal über mich predigen, aber hier und heute, da lebe ich in Schande, weil niemand wird schlucken, dass meine Frau vom Heiligen Geist schwanger geworden ist. Für Josef bedeutete Gottes Plan, sein Leben geriet ins Chaos. Schande kam über ihn. Später musste er fliehen mit seiner Familie nach Ägypten, weil Herodes das Jesuskind töten wollte. Und dann dieses endlose Getuschel. Du, der Sohn vom Zimmermann Josef, der ist irgendwie komisch, der ist anders, der ist nicht so wie die anderen. Damit musste Josef von nun an leben. Also Chaos brach in sein Leben ein. Und keiner von uns freut sich über Chaos. Aber wichtig zu wissen ist, Gott nutzt das Chaos in unserem Leben. Wir können das am Stammbaum vom Jesus sehen. Was waren da für Leute? Oder was sind da für Leute im Stammbaum? Wenn wir uns den Stammbaum von Jesus einmal angucken, wie es dazu kam, dass der Messias Mensch wurde, da waren Leute im Stammbaum, das waren absolute Chaoten. Es fing an mit der Patriarchenfamilie, also Abraham, dann sein Sohn Isaac und dessen Sohn Jakob. Da ging es drunter und drüber. Ja, die haben sich gestritten ums Erbe, die haben sich gegenseitig verleumdet. Ja, ich möchte gar nicht reden von dem Inzest und der Vergewaltigung. Das war absolutes Chaos. Dann ging es weiter mit David, ja, haben wir vielleicht eine positive Sicht drauf. Aber David hat gemordet, hat Ehebruch begangen. Es war Chaos, aber Gott hat dieses Chaos benutzt, dass Jesus Christus zur Welt kommen kann. Also Gott nutzt das Chaos. Versteht mich jetzt aber nicht falsch. Chaos gilt es natürlich zunächst einmal zu vermeiden. Das ist die allererste Priorität, dass wir Chaos in unserem Leben vermeiden. Und dafür hat Gott uns die Gebote gegeben. Die biblischen Gebote sind dafür da, um uns vor Leid zu bewahren, um das Chaos aus unserem Leben fernzuhalten. Wer sich an die biblischen Gebote hält, ja, der vermeidet für sich selber viel Leid und Probleme. Aber wenn nun Chaos ausbricht, sei es durch meine Schuld oder die Schuld eines anderen, darf ich wissen, Gott nutzt auch das Chaos, um seine Pläne durchzusetzen. Um seine Pläne zu erkennen, brauchen wir Geduld. Denn wir sehen diesen Plan nicht sofort. wo Gott uns hinführt. Wir sehen es oft erst im Nachhinein. Wir sind dann bei Zwischenergebnissen und diese Zwischenergebnisse gefallen uns nicht. Aber nicht umsonst gibt es das Sprichwort, Gott schreibt auf krummen Zeilen gerade. Gott schreibt auf krummen Zeilen gerade. Unser Leben, das sind manchmal krumme Zeilen, da geht es rauf und runter, so manches schief, aber trotzdem schreibt Gott darauf gerade. Auch in schweren Zeiten ist Gottes Handschrift erkennbar. Eine Sache muss ich euch aber sagen, damit es kein Missverständnis gibt oder damit ihr nicht enttäuscht seid. Nämlich, Gottes Plan dreht sich nicht um dich persönlich. Ja, es geht also nicht darum, dass Gottes Pläne immer so laufen, dass ich am Ende der Supermann bin. Sondern Ziel von Gottes Plan ist immer seine eigene Verherrlichung. Ja, Gott möchte sich selbst verherrlichen und seinen Sohn Jesus Christus. Ja, Ziel des Planes oder das, ja, wo der Plan hinführt, das verrät uns Philipper 2, wenn es sagt, jedes Knie wird sich beugen vor Christus, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Alles wird auf die Knie fallen und Christus bekennen als Herrn. Dahin führt der Plan. Also es geht nicht um mich persönlich in diesem Plan, aber ich darf in diesem Plan meinen Part einnehmen. Wenn wir uns das überlegen, das ist etwas sehr Zufriedenstellendes, wenn wir das einmal durchdenken, dass ich in diesem gewaltigen Plan, der zur Verherrlichung Gottes führt, meinen Part einnehmen darf. Und in unserem Text, da stand jetzt Josef vor der Wahl. Mache ich mit bei diesem Plan Gottes oder lasse ich es bleiben? Wir lesen, wie er sich entschieden hat in Vers 24. Da heißt es, als Josef erwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Er hatte aber keinen ehelichen Verkehr mit ihr, bis sie ihren Sohn geboren hatte. Und er gab ihm den Namen Jesus. Also Josef stand vor der Wahl. Mache ich mit bei Gottes Plan oder lasse ich es bleiben? Und wie gesagt, es gäbe gute Gründe, dass er sagt, ich lasse es bleiben. Ja, also meine Ehre ist mir wichtiger als irgendein Plan, der in 2000 Jahren vielleicht zur vollen Geltung kommt. Aber Josef gehorchte Gott, obwohl es ihm Nachteile brachte. Denn er hat verstanden, es geht hier nicht um mich. Es geht nicht um mein persönliches Prestige, sondern es geht darum, dass Gott verherrlicht werden muss und soll. Gottes Sohn wird die Welt erlösen. Und das ist wichtiger als mein persönliches Interesse. Josef hat verstanden, ich bin Teil von etwas, das viel größer ist als ich selber. Und diese Erkenntnis gibt unserem Leben Sinn. Wenn wir wissen dürfen, ich bin Teil von etwas, das viel größer ist als ich selber. Wenn wir dieses Wissen nicht haben, dann kreisen wir immer um uns selbst. Ja, es geht immer nur um unsere Probleme oder um unser kleines Leben. Und das läuft dann so ab, dass wir uns so gedanklich irgendwelche Ziele setzen, dann erreichen wir sie und dann setzen wir uns neue Ziele. Ja, ich spare auf dem Auto, ja, stelle mir vor, was für ein tolles Auto ich dann kaufe und dann habe ich es gekauft. Ja, und dann ist die Freude, kommt kurz Freude auf, dann ist sie weg und dann denke ich mir irgendwas anderes aus. Ja, dann möchte ich, irgendwas anderes kaufen. Mir fällt jetzt nichts ein. Aber so geht's weiter, dass wir dann immer uns neue Ziele setzen. Und das Leben, wenn wir das einmal so betrachten, ist sehr klein, weil es sich immer nur um unsere egoistischen Wünsche dreht. Es ist eng und im gewissen Sinne ist es auch erbärmlich. Ja, weil dieses Auto landet in der Schrottpresse, ist es völlig umsonst. Es ist sinnlos. Aber das ändert sich, wenn ich mein Leben anders verstehe, nämlich als ein Teil von Gottes großem Plan. Dann geht es nicht mehr darum, dass ich irgendwie meine kleinen Wünsche abarbeite, sondern es geht darum, dass ich Gottes Reich mitbaue, dass ich an etwas beteiligt bin, was viel größer ist als ich selber. Und das gibt meinem Leben eine Richtung. Dann habe ich ein Ziel. Dann hat mein Leben Sinn und dadurch weitet sich auch mein Leben. Es ist nicht mehr so eng kariert auf meine eigenen Bedürfnisse. Und das hatte Josef verstanden. Darum macht er das. Ja? Darum ist er nicht dumm, dass er diesem Plan Gottes folgt und sagt, das Prestige oder mein Ansehen ist mir jetzt mal egal. Ich mache mit bei Gottes Plan. Er ist nicht dumm, er ist klug, weil er verstanden hat, Ich möchte raus aus dieser egoistischen Enge. Ich möchte aufhören, mich immer nur um mich selber zu drehen. Ich möchte Teil sein von Gottes großen Plan. Ich bin Teil von etwas, was größer ist als ich selber. Das hatte Josef verstanden und darum machte er mit. Kleine Leute tun kleine Dinge, aus denen Gott etwas Großes macht. Das ist Kerngedanke heute gewesen. Und Josef hat uns diese Wahrheit demonstriert. Er hat diese schwierige Situation, in der er war, so angenommen, wie sie ist. Er hat nicht gehadert, zumindest ist er in diesem Hader nicht stecken geblieben, sondern er hat dann gefragt, was will Gott aus dieser Situation machen? Wie will er mich gebrauchen? Er suchte nach dem Plan Gottes. Und der Plan Gottes, das müssen wir wissen, ist nicht unsere persönliche Vorstellung. Es hat nicht das Ziel, dass wir selber gut wegkommen, sondern es ist das Ziel, dass Gott sich verherrlicht. Josef hat das verstanden und er nahm seinen Part in Gottes Plan ein. Er wurde Teil von etwas, das größer war als er selbst. Und das gab seinem Leben Weite und einen Sinn. Kleine Leute tun kleine Dinge, aus denen Gott etwas Großes macht. Was wir tun, ich meine jetzt du und ich, was wir so tun an Dingen, das sind kleine Dinge. Aber Gott setzt sie ein in ein großes Mosaik, seinen großen Plan. Darum tut das, was ihr tut, in großer Treue zu Gott. Lasst euch nicht entmutigen, wenn es mal chaotisch wird in eurem Leben oder chaotisch ist. Vergesst nicht, ihr seid Teil von etwas, das größer ist als ihr selbst. Gott baut sein Reich durch mich und durch dich. Amen.